Ich freue mich, dass wir heute weitermachen können mit unserer begonnenen Serie über Jeremia. Wir haben heute die Überschrift der leinene Hüftgürtel oder der Gürtel in unserem klassischen Sinn gab es in der damaligen Zeit für die Leute nicht. Es war eher wie hier auf dem Bild, deswegen habe ich das gewählt. Diesen Bauchschurz oder diesen breiten Stoffstreifen, der um den Bauch gewickelt wurde und das Gewand zusammenhielt, damit man sich beim Laufen nicht drin verfängt und fällt. Und natürlich, wie immer, wenn man kann da wunderbare drapierte Stoffe nehmen und man kann da sonst was dran machen. In unserer Geschichte geht es um Leinen, also einen sehr reinen, sehr leichten Stoff, sehr sensibel auch. Und ich will uns einfach mal mitnehmen in diese Geschichte, Jeremia 13, 1 bis 11. Das ist ein besonderer Text für mich ganz persönlich, weil das ist der Prüfungstext gewesen in Hamburg seinerzeit nach dem Hebräisch-Intensivkurs. Das waren so 8 Wochen, 8 Stunden Hebräisch am Tag. Ich bin dann nachts aufgewacht, weil mir irgendeine Deklination nicht einfiel, irgendwas fehlte und dann das Besondere an diesem Text war, ich war ja nun in einem frommen Elternhaus groß geworden, kannte so ein bisschen die Bibel, wusste, dass so die Propheten schon auch manchmal so schräge Vögel sind. Und dann kam dieser Text, den ich uns gleich näher bringen will. Und viele Leute in der Prüfung, die nicht aus dem kirchlich-christlichen Hintergrund kamen, aber eben Hebräisch studierten und dann auch den Text übersetzen sollten, sind an dem Text gescheitert, weil sie die Logik nicht verstanden. Die sind ausgestiegen, weil sie sagten, das ist völlig unlogisch, was ich da übersetze. Das macht keinen Sinn. Da muss irgendwo ein Fehler sein. Und haben dadurch unglücklicherweise sich dann die Prüfung verbaut. Hätten sie nur übersetzt, was da steht, wäre es einfacher gewesen. Also, wir schauen mal rein. Jeremia 13, Verse 1 bis 11, was wir dort lesen. Also ich habe da irgendwo ein paar Gürtel hin, das ist jetzt nicht so, ne? Das sieht so ein bisschen nach Leinen oder Baumwolle oder so aus, aber ist jetzt nicht aus der Zeit Jeremias, dass ihr da nicht beunruhigt werdet. So hat der Herr zu mir gesagt, geh, kauf dir einen leinenen Gürtel und leg ihn dir um die Hüften, aber tauch ihn nicht ins Wasser. Das heißt, wasche ihn nicht, weder vorher noch nachher. Bring ihn nicht mit Wasser in Berührung. Kauf ihn und leg ihn so, wie du ihn gekauft hast, an. Da kaufte ich, wie der Herr mir aufgetragen hatte, den Gürtel, legte ihn mir um die Hüften. Nun erging das Wort des Herrn zum zweiten Mal an mich. Er sagte, nimm den gekauften Gürtel, den du um die Hüften trägst, und mach dich auf den Weg an den Euphrat. Klammer auf, in dieser Geschichte, wenn man sie liest, kriegt man gewisse logische Probleme, wenn man sagt, für einen Gürtel, um ihn zu verstecken, 400, 500, 600 Kilometer zu Fuß irgendwo hinlaufen, ihn vergraben, zurücklaufen, wieder hinlaufen. Also man hat sich überlegt, was ist mit dem Euphrat an dieser Stelle im Text? Es gibt dort verschiedene Möglichkeiten, das zu lösen. Das will ich gleich noch erklären. Einer ist, dass man nach Para, El Para geht, das hört sich dann so ähnlich an wie Euphrat im Hebräischen, Kirbet El Farah. Und das liegt nur 7 bis 8 Kilometer von Anatot weg. Das ist der Ort, wo der Prophet Jeremia herkam und wohnte. Es macht also von daher eher Sinn, weil die Zeichenhandlung, das werden wir gleich noch sehen, ja auch verfolgt werden sollte. Es macht ja keinen Sinn, wenn einer alleine nach Afrika fahre, da irgendwas verbuddeln und wiederkommen, das kriegt ja kein Mensch mit im klassischen Sinn. Also von daher, wie gesagt, ich will das gleich noch ein wenig nochmal aufnehmen, aber dass ihr schon mal den Hinweis habt, was damit gemeint ist. Nimm den gekauften Gürtel, den du um die Hüften trägst, und mach dich auf den Weg an den Euphrat und verbirg ihn dort in einer Felsspalte. Ich ging hin und verbarg ihn am Euphrat, wie der Herr mir befohlen hatte. Nach längerer Zeit sprach der Herr zu mir, mache dich auf, den Weg an den Euphrat und hole den Gürtel zurück, den du dort auf meinen Befehl hin verborgen hast. Da ging ich wieder hin zum Euphrat, suchte den Gürtel, holte ihn von der Stelle, wo ich ihn verborgen hatte. Doch der Gürtel war verdorben, zu nichts mehr zu gebrauchen. Nun erging das Wort des Herrn an mich, so spricht der Herr, ebenso verderbe ich die stolze Pracht Judas und Jerusalems, wie groß sie auch sei. Dieses böse Volk weigert sich, auf meine Worte zu hören. Es folgt dem Trieb seines Herzens, läuft anderen Göttern nach, um ihnen zu dienen und sie anzubeten. Es soll daher wie dieser Gürtel werden, der zu nichts mehr zu gebrauchen ist. Denn wie sich der Gürtel den Hüften des Mannes anschmiegt, so wollte ich, dass sich das ganze Haus Juda an mir schmiegte, mir anschmiegte, Spruch des Herrn, damit es mein Volk und mein Ruhm, mein Preis und mein Schmuck wäre. Sie aber haben nicht gehorcht. Ein wirklich faszinierender Text. Ich will uns mal versuchen, dort mitzunehmen. Er ist so eigenartig, so ein bisschen fremd. Manchmal ist es ja im Alten Testament, wenn wir dort lesen, wenn wir diese Geschichte lesen, auch als, sage ich mal, so Nordeuropäer oder also Mitteleuropäer, wir lesen das und haben, wenn wir ganz ehrlich mal in uns reinspüren, vermutlich so diese innere Haltung, dass wir sagen, hä? Was soll das jetzt? Ja. Und wenn man dann guckt, wo der wirkt und dann auch noch die Entfernung zum Euphrat sieht, sagt man zweimal, das kann ja wohl nicht sein. Und spätestens da hören wir auf, weil wir sagen, oh, es ist aber, wenn ich jetzt sage, das darf nicht sein und das Volk wird schon kritisiert und mit dem Gericht anbefohlen, dann will ich mal lieber nichts weiter zu Kritisches zur Bibel fragen an der Stelle und dann lasse ich es lieber so stehen unter der Abteilung, gut, steht in der Bibel, habe ich nicht verstanden, aber es bleibt auch drin stehen, ich mache den Deckel wieder zu. Dann ist auch vorbei. Aber in diesem Text ist sehr viel lebendig und ich möchte uns gerne mitnehmen da an dieser Stelle. Also das eine mit dem Euphrat, wir könnten die Geschichte nochmal so lesen, dass wir zum Beispiel diese kleine Ergänzung an den Euphrat einfach mal nur weglassen. Ja, also das würde folgendermaßen klingen. Und horcht mal zu, ob das dann Sinn macht. Nimm den gekauften Gürtel, den du um die Hüften trägst, und mach dich auf den Weg. Und verbirg ihn in einer Felsspalte. Ich ging also hin, wie mir der Herr befohlen hatte, und nach längerer Zeit sprach der Herr zu mir, mache dich auf den Weg und hol den Gürtel zurück, den du auf meinen Befehl hin verborgen hast. So nimmt man an, hat der ursprüngliche Text ausgesehen und dann haben Priester und haben Menschen diesen Text weitergegeben und haben etwas in dem Text oder zu dem Text nochmal präzisiert, nämlich den Euphrat. Mit dem Hinweis, und das ist die Bedeutung in diesem Euphrat, mit dem Hinweis, das ist der Ort, wo das Gericht, um das es geht in unserem Text, vollzogen werden wird. Der Euphrat ist der Ort, wo das Gericht Gottes vollzogen werden wird. Und das Gericht, das eben dann auch dieses Volk traf und wo es weggeführt wurde in die babylonische Gefangenschaft, wo es weggeführt wurde und dann ihre eigene Existenz in Israel verlor, ist ganz eng verknüpft mit diesem Euphrat. An dem Fluss haben sie gewohnt, hatten sie eine Zuweisung bekommen, konnten sie Land bebauen. Aber Euphrat, das war der Ort des Gerichts, das war der Ort des Strafgerichts Gottes. Und so ist bereits hier sozusagen in den Text der Bogen gespannt, von der Ankündigung bis zu dem Ort hin, wo Gott sagt, und ich werde euch in die Verbannung zum Euphrat bringen. Was passiert hier mit dem Gürtel, den sich der Jeremia holt, ein Leinengürtel? Das heißt ja dann, und dann... Ich holte ihn aus der Stelle, wo er ihn vergraben hatte. Oben, Vers 7, doch der Gürtel war verdorben, nichts mehr zu gebrauchen. Das hat man mitunter bei biologisch abbaubaren Produkten. Ja, dass die ein bisschen schneller verrotten. Leinengürtel, Lein verrottet eben, wenn es feucht wird, wenn es vergraben ist. Ist also jetzt nicht so im Wüstensand vergraben, wo es trocken ist und konserviert war, sondern dieser Gürtel war durch die Flussnähe, die auch dabei bestanden hat, eben durch die Feuchtigkeit völlig vermodert. Ja, das ist also, das war das, man konnte ihn nicht mehr anlegen, der fiel also quasi auseinander. Unser Text schildert eine prophetische Zeichenhandlung. Was ist es? Was ist das, was der Jeremia dort tut? Ja, was passiert da? Also erstens, wir haben in Vers 1 unseres Textes den Auftrag zur Zeichenhandlung. Der Herr sprach zu mir, das Wort Gottes geschah zu mir und Gott sagte mir, geh und kaufe dir einen leinenen Gürtel. Es gibt also einen Auftrag. Einen Auftrag, etwas zu tun für, sozusagen für Gott. Und das macht zunächst einmal für den Propheten, der das so hört, auch nicht unbedingt Sinn. Aber wenn wir an das Wort noch einmal denken, das Wort Gottes geschah zu mir, ich habe schon mehrfach darauf hingewiesen, diese Formulierung bedeutet, das ist mehr als nur sich irgendwie etwas ausdenken, so ganz kognitiv im Kopf irgendeinen Gedanken haben, sondern da geschieht etwas durch den Geist Gottes bei dem Propheten. Er spürt diesen Auftrag und er merkt, wir lesen das demnächst auch nochmal beim Jeremia, dass sozusagen so oft dein Wort zu mir in meinem Herzen geschah, brannte es in mir. Ja, es ist also ein inneres Geschehen, das der Prophet spürt, dass Jeremia merkt, dieser Auftrag, das hat was mit Gott zu tun. Er sagt mir, ich soll einen Gürtel kaufen. Ich weiß nicht warum, ich weiß nicht wozu, aber ich merke, er hat etwas damit vor. Also geht er hin, das zweite, der Bericht über die Ausführung. Ich ging hin und kaufte einen Gürtel, wie der Herr mir aufgetragen hatte. Wir gucken also miteinander an, was eigentlich so bei einer sogenannten Zeichenhandlung durch einen Propheten passiert. Das dritte, ein weiterer Auftrag zur Zeichenhandlung. Ja? Also er hat sich den Gürtel gekauft, hat ihn angelegt, wie Gott ihm gesagt hat. Da geschah das Wort des Herrn ein zweites Mal zu mir. Was sagt er? Geh hin und vergrab ihn. Er macht sich also auf. Wieder zweiter Bericht über die Ausführung. Er macht sich also auf und geht wieder hin, ja, wie Gott ihm gesagt hat. Er hat auch keine Ahnung, was es werden soll und sagt, mach ich. Hier steht es jetzt in richtig, Kapitel 13. Dann kommt der dritte Auftrag in unserer Zeichenhandlung, nämlich geh hin und grab ihn wieder aus. Und wenn man das so als Nordeuropäer, wie gesagt, liest und dann noch die Prüfungssituation vielleicht vor Augen hat, denkt man, ja was jetzt? Kaufen, anlegen, vergraben, holen, also irgendwie neuen Gürtel vergraben. Wieso soll der einen neuen Gürtel vergraben? Ja? Hat er doch gerade noch getragen. Aber er macht das. Er geht hin und holt den Gürtel sozusagen zurück. Und dann gibt es das deute Wort zur symbolischen Zeichenhandlung. Gott sagt ihm, so wie dieser Gürtel verdorben ist, so werde ich auch dieses Volk machen, was auf mich nicht hört. Ich werde dieses Volk der Pracht wegnehmen. Ich werde alles, was dieses Volk wertvoll macht, was Herrlichkeit ist, was Schönheit ist, was Reichtum an diesem Volk ist, ich werde es wegnehmen, ich werde es zerstören. Dieses Volk wird werden wie dieser Gürtel. Ich werde dafür sorgen, dass der Zustand des Volkes wird wie dieser Gürtel. Kein schönes Wort. Kein schönes Wort. Und in Vers 11 haben wir dann ein erweitertes Deutewort zur Zeichenhandlung. Da komme ich dann gleich nochmal drauf. Wir haben also hier sozusagen eine Schilderung eines Textes. Ich habe euch jetzt mal den Aufbau gezeigt. So ist also der Handlungsablauf. Geh, kauf dir einen Gürtel, ich ging, kaufte einen Gürtel. Geh, vergrab den Gürtel, ich ging und vergrub den Gürtel. Geh und hol ihn, ich ging und holte ihn. Und weil das auch für uns, ganz ehrlich, das hat auch für Jeremia keinen großen Sinn gemacht. Jeremia brauchte genau wie wir heute die Interpretation, die Deutung, was mache ich hier eigentlich, Herr? Man könnte auch sagen, Herr, ich hab nur echt ein paar andere Sachen, ein paar andere Sorgen, als immer nur mit so einem Gürtel rumzulaufen, den zu vergraben und wiederzuholen. Langweilig ist mir eigentlich nicht. Aber dafür müssen wir verstehen, was macht Gott mit dem Wort? Was läuft da eigentlich ab? Was bedeutet es, dass Gott so etwas tut? Wir könnten als auch wieder ganz modern und aufgeschlossen sagen, ja, die hatten halt damals kein PowerPoint. Und die hatten kein Netflix, kein YouTube. Die mussten sich halt andere Möglichkeiten überlegen, wie man eine Sache illustriert. Und dann sind die halt auf solche Sachen gekommen. Könnte so gewesen sein. Kann aber auch und war auch eigentlich anders. Nämlich so. Die Zeichenhandlungen wollen nicht nur eine Veranschaulichung oder Verdeutlichung der Prophetenworte bieten, also so wie PowerPoint, was wir gerade machen. Sie bilden vielmehr einen eigenständigen, vollgültigen Bereich des prophetischen Auftretens. Gleich geht's weiter. Zunächst einmal, sie haben keineswegs nur illustrierende Funktion. Und wenn man das mal so mitbekommen hat, dass man sagt, okay, es geht also nicht nur darum zu sagen, Hauptsache ein bisschen bunt, statt Tafel, an der ich irgendwie was male, mache ich so eine prophetische Haltung, gar nicht Handlung, oder ich spiele euch mal was vor, das ist ja auch ganz nett, so ein bisschen so modernes Theater. Das ist nicht der eigentliche Impuls. Das kann man sagen, das läuft sozusagen mit, aber darum geht es eigentlich nicht. Es geht darum, dass stärker als es in der reinen Wortverkündigung geschieht, unterstreichen sie die Wirkmächtigkeit der Prophetie. Diese Zeichenhandlungen nehmen das in der symbolischen Handlung angekündigte zeichenhaft vorweg und führen es gleichzeitig herbei. Was ist damit gemeint? Ich will uns mal so ein kleines, unverfängliches, aber auch so fast gerichtliches Beispiel machen. Stellt euch vor, ihr habt eine große Familie, es gibt schwierige Leute in der Familie. Normalerweise unter Männern sagt man immer, das gibt ja ein ganzes Witzesegment, das ist meistens die Schwiegermutter. Aber das lassen wir jetzt mal raus. Es gibt was ganz Schwieriges, ihr seid auf einer großen Familienfeier und wie schon seit, ich weiß nicht wie vielen Jahren, gibt es an einer Stelle immer elementaren Streit. Und irgendeiner sagt dann so im Brass, also in der Wut, das ist jetzt genug, zwischen mir und euch ist das Tischtuch zerschnitten. Nun können wir natürlich sagen, naja, da hat sie aufgeregt, kann man schon mal so. Aber jetzt stellt euch mal vor, der geht hin, nimmt die Damasttischdecke, rupft richtig da dran, dass alles Geschirr runterfällt, nimmt ein Messer oder eine Schere, schneidet es kurz ein und reißt es auseinander. Das Tischtuch zwischen mir und euch ist zerrissen. Spätestens dann würde die gesamte Verwandtschaft sagen, ha, also Wut und Brass ist eine Geschichte. Aber das hat er schon ernst gemeint. Und sozusagen, darüber müssen wir reden, das war bestimmt, das ist dem so rausgerutscht. Nee, dem ist da nichts rausgerutscht. Das heißt, das, worum es geht, diese Trennung herbeizuführen, zu sagen, zwischen mir und euch gibt es keine Verbindung mehr, ist im Moment, wo die Zeichenhandlung geschieht, vollzogen. Das, was erst in der Zukunft sich zeigen wird, dass wir nicht mehr miteinander reden, dass wir nicht mehr telefonieren, dass wir uns nicht mehr zum Geburtstag gratulieren, dass wir uns keine Weihnachtskarten mehr schreiben, das erst, was kommen wird an Trennung, ist in diesem Moment gezeigt, vollzogen und zur gleichen Zeit in Gang gesetzt und herbeigeführt. In unserer prophetischen Zeichenhandlung, die hier beschrieben ist mit dem Gürtel und mit der Botschaft, dass Gott sagt, ich werde dieses Volk, weil es nicht hört, zu diesem verrotteten Gürtel machen, zu einem wertlosen Volk. Ich werde dafür sorgen, dass es sozusagen preisgegeben wird, dass es seinen Wert, seine Herrlichkeit verliert. Ist sozusagen mit diesem Wort in Gang gesetzt, heraufgeführt und ein Teil des Gerichts beginnt bereits mit dem Vollzug dieser Handlung. Da ist noch keiner gekommen als Soldat und hat die ersten schon mal wieder weggeführt nach Babylon. Das kommt alles noch. Aber Gott macht mit dieser Zeichenhandlung deutlich, hier geschieht etwas, hier wird etwas in Gang gesetzt, ja, es ist nicht nur, wir reden mal drüber, ich könnte euch doch auch mal den Popo versohlen. Ich könnte euch doch auch mal bestrafen. Sondern hier ist bereits der Beginn, der Vollzug hat hier in der prophetischen Handlung sozusagen schon begonnen. Insofern sind die symbolischen Handlungen der Propheten immer auch mächtige Handlungen, die noch Zukünftiges heraufführen. Und der es tut, ist Gott selbst. Gott gibt diesen Impuls für die Handlung und Gott sagt, das wird passieren. ich werde dafür sorgen. Es gibt eine Stelle im Alten Testament, im Jesaja, wo Gott sagt, alles, was ich tue, habe ich euch vorher gesagt. Gott hat immer in der Prophetie vorher gesagt, was kommen wird für das Volk und hat dann dafür gesorgt, dass es eintritt. Unser Jeremia hat also hier etwas getan, wo er erstmal nur dachte, das ist ein bisschen komisch, so, ja, was soll das? Er ahnte vielleicht, so ganz, war ja sein Auftrag, aber so manchmal ist es auch so, man kriegt nicht so ganz mit wirklich, was Gott denn da nun vorhat, und in diesem Sinne kriegte er mit, bekam er dann mit, mein lieber Mann, wenn Gott das so deutet, er wird dieses Volk preisgeben, er wird selber dafür sorgen, das ist dann schon sehr schwierig. Wenn wir den Jeremia weiterlesen, vielleicht hat das ja jemand mal interessehalber gemacht. Es gibt im Jeremia-Buch, nur mal im Jeremia-Buch, gibt auch noch an anderen Stellen andere Sachen, aber nur mal im Jeremia-Buch gibt es noch weitere Zeichenhandlungen. Ich nenne sie einfach nur und ihr könnt, dem geneigten Zuhörer und Zugucker kann sich das dann merken. Er verzichtet im Auftrag Gottes auf Ehe. Als Zeichenhandlung, dass es sich nicht mehr lohnt, aufgrund der Not, die kommen wird, zu heiraten. Keine Kinder mehr zu zeugen. Er verzichtet auf Trauerbräuche. Er nimmt an Trauer nicht mehr teil, an Beerdigungen, weil die Zeit kommen wird, wo auch keine Zeit mehr sein wird, um zu trauern, wo man die Erschlagenen liegen lässt auf offenem Feld. Das Zerbrechen eines Kruges, um deutlich zu machen, dass wenn der Krug zerbricht, da geht was kaputt, das ist wirklich was final nicht mehr gebrauchbar. Tragen einer Jochstange, dann gibt es auch noch kurze Zeit später im gleichen Kapitel das Zerstören einer Jochstange. So wird Gott das Volk ins Joch tragen, ins Joch zwingen und aber auch eben dann wieder befreien. Der Kauf eines Ackers, das ist sozusagen die fast schönste Geschichte für den Jeremia in seinem Dienst, nämlich er soll sich einen Acker kaufen als Zeichen dafür, es wird eine Zeit kommen, wo ihr zurückkommt in dieses Land und wo in diesem Land wieder ihr Land besitzen werdet, das ihr beackern könnt, das euch ernähren wird. Ja? Also das ist der Bogen, so dieses, es gibt nicht nur Zerstörung, sondern es gibt eine Zeit, da werden wir zurückkommen können, da werden wir wieder in diesem Land angesiedelt werden von Gott. Kauf eines Ackers. Also alles solche Zeichenhandlungen, die in ähnlicher Weise eben aufgebaut sind, wie ich euch das gesagt habe. Also die erste Deutung für die Beobachtung, die erste Deutung, die wir gesagt haben, die Gott durch diese Zeichenhandlung seinem Volk gibt. Gott gibt sein Volk dem Gericht preis, weil es nicht hört. Weil es hochmütig ist. Nicht hören kriegen wir ja schnell gefüllt, ja? Wir hören etwas, du räum mal dein Zimmer auf. Dann kommen wir in das Zimmer und was sehen wir? Es ist natürlich nicht aufgeräumt. Manchmal kann man seinen Eltern erklären, ich habe einen anderen Sinn von Ordnung, aber das geht nicht immer gut. Weil man nicht hört. Bringst du mir bitte Mehl und Zucker mit? Ja, es gibt so ein nettes Spruch, wo man sagt, ich bin Multitasking, während meine Frau noch spricht, kann ich schon vergessen. Man hört nicht. Hochmut, weil es hochmütig ist. Hochmut bedeutet, ich bin besser und weiß es besser als du. Ich brauche deine Sicht nicht. Ich brauche deine Ergänzung nicht. Ich kann selber. Wir kennen das bei Kindern. Ja, wenn die so knöpfen lernen, das ist so süß, ne? Die sind ja total verknüpft nachher. Manche stört's, aber manche finden das einfach auch cool nach der Devise, habe ich selber gemacht, muss schön sein. Ja? Hochmütig. So dieses, ich kann selber, aber es ist nicht richtig, ich kann selber. Wir sind manchmal so. Wir glauben es besser zu können und besser zu wissen. Hochmut. Überheblichkeit. Das Wort ist sehr schillernd, auch im Deutschen gibt es viele, man kann mal so bei, im Word-Programm gibt es ja immer so ein Programm, wo man dann andere Worte vor sich vorschlagen lassen kann als Hochmut, Überheblichkeit, ja, Arroganz, solche Sachen spielen dann da eine Rolle. Gott gibt sein Volk dem Gericht preis, weil es nicht hört, weil es hochmütig ist, weil es besser weiß und glaubt, besser zu wissen, was gut ist für es, weil es anderen Göttern nachläuft. Wir sind in einer Zeit, wo wir sagen, ja, das damals, da gab es ja auch eine Menge von Tempeln und Figuren und Göttern. Und ich habe mich gefragt, was ist das eigentlich, anderen Göttern nachlaufen? Ich will es mal modern versuchen. Anderen Göttern nachlaufen ist das, was wir tun, wenn wir nicht auf Gott hören. Wenn ich nicht auf Gott höre, dann entsteht wie ein Freiraum, wie ein leerer Raum, weil ich da nicht tue, was ich von Gott her sagen und tun soll. Und stattdessen fülle ich das mit etwas anderem. Damals hat das die Folge gehabt, man ist zu einem anderen Ort gegangen, wo eine andere Gottheit angebetet wurde. Die war vielleicht umgänglicher. Die war nicht so unsichtbar. Die konnte man angucken. Da musste man nicht glauben, dass man irgendwie mal Kinder und Enkelkinder bekommt. Nein, da konnte man Kuchen backen und der Gottheit einen Kuchen schenken, damit sie mir Kinder schenkt. Das war wie so ein Deal. Da kann man was machen. Oder wenn man Ärger hatte mit dem Nachbarn, dann ging man zu einem Gott und hat ihm was geopfert, damit er mir Kraft gibt oder damit er dem anderen einen auf die Mütze haut. Oder das konnte man alles irgendwie so, da konnte man was für machen. Das war so eher, ich kann den anderen beeinflussen. Anderen Göttern nachlaufen bedeutet, ich fange an, die Dinge selber in die Hand zu nehmen oder nach Strukturen oder nach Handlungen oder nach Gepflogenheiten und Gebräuchen zu agieren, die man so macht, die so üblich sind. Man ersetzt Worte von Gott durch Handlungen, die von Gott her so nicht gewollt sind. Statt miteinander zu reden, redet man übereinander. Man schätzt die Situation selbst ein. Man handelt nach Gutdünken. Man handelt nach Kontostand. Man handelt danach, was man sozusagen gelernt hat. Wenn Gott jetzt plötzlich sagt, ich möchte, dass du an dieser Stelle demjenigen Geld gibst, dann sagt er, wieso eigentlich? Ich weiß das besser. Ja? Gott wollte aber gehorsam, wollte, dass ich ihm und seinem Wort vertraue. Anderen Göttern nachlaufen ist sozusagen den Freiraum füllen mit anderen Gepflogenheiten, mit anderen Handlungen, mit anderen Bezügen, als sich von Gott her wirklich aus seinem Wort zu orientieren und dort ihm zu gehorchen. Und noch etwas, Gott gibt sein Volk dem Gericht preis, weil es nicht umkehrt. Sie hören nicht, sie sind hochmütig, sie laufen anderen Göttern nach, sie kehren nicht um und weil sie hartherzig sind. Nun kann man das natürlich, ich habe mich da richtig verkünstelt, man kann das in eine wunderbare Grafik bringen. Was ist die eigentliche Sünde des Volkes? Die eigentliche Sünde des Volkes ist Unbußfertigkeit. Selbst im Neuen Testament müsste man sagen, die einzige Sünde, warum man jemanden aus der Gemeinde ausschließt, ist Unbußfertigkeit. Und Unbußfertigkeit, immer so, oh, ein schlimmes Wort, weiß kein Mensch mehr, was das sein soll. Ich erkläre es. Unbußfertigkeit bedeutet ein willentlicher Entschluss, ist der willentliche Entschluss wider besseren Wissens. Ich weiß, was ich tun soll. Ich tue es nicht. Ich habe gehört, aber ich gehorche nicht. Ich weiß, ich soll umkehren, aber ich tue es nicht. Ich bleibe stehen oder ich gehe weiter. Unbußfertigkeit ist der willentliche Entschluss wider besseren Wissens, die von Gott angefragte oder die fragliche Situation nicht zu korrigieren und Gottes Maßstäben anzugleichen. Ich bleibe also in der Spur meines, ich laufe meiner Vision, meinem Weg, meinem Göttern, meinem Anspruch, meinem Kodex hinterher. Ich folge meiner Sicht der Dinge. Die eigentliche Sünde, die Gott seinem Volk vorwirft, ist über Jahre, über Prophet, über Prophet, über Prophet hinweg, habe ich euch gerufen, habe ich euch gemahnt, habe ich euch eingeladen, ihr habt nicht gehört. Und die eigentliche Sünde dieses Volkes ist, unten Vers 15, achtet darauf, dass nicht jemand an der Gnade Gottes Mangel leide, dass nicht irgendeine Wurzel der Bitterkeit aufsprosse und euch zur Last werde und sie durch viele verunreicht werden. Die eigentliche Sünde des Volkes ist, dass sie die Gnade Gottes, die er angeboten hat, liegen lassen. Dass sie nicht annehmen, dass sie drüber weggehen. Die Gnade Gottes versäumen, dass nicht jemand an der Gnade Gottes Mangel leide, oder es in einer anderen Übersetzung heißt, dass nicht jemand unter euch die Gnade Gottes versäume. Das bedeutet, ich nehme das Angebot der Korrektur von Gott nicht an. Ich nehme das Angebot der Vergebung, des Neuanfangs nicht an. Ich weiß darum. Aber die Gründe, warum ich nicht gehe, sind manchmal ganz vielfältig. Bequemlichkeit, Gewöhnung, machen alle so. Ist mir jetzt gerade ungeschickt. Nee, das habe ich jetzt keinen Kopf für. Also ganz viele subjektive, persönliche Gründe, die mehr oder weniger bedeutsam sind. Aber ich tue nicht, was Gott mir sagt, willentlich. Ich kehre nicht um, ich bleibe dabei. Der leinerne Hüftgürtel hat also folgende Grafik dann nochmal. Man hört nicht, man wird hochmütig, man läuft anderen Göttern nach, man kehrt nicht um und man ist hartherzig. Es ist wie ein Kreislauf. Erst höre ich nicht, dann werde ich hochmütig oder bin hochmütig, weil ich denke, ich weiß es besser. Ich habe andere Bezugsquellen für meine Entscheidung als das Wort Gottes. Und weil ich diese anderen Informationen habe, brauche ich ja auch nicht umkehren. Warum soll ich also umkehren? Muss ich doch nicht machen. Ich weiß doch, man kann es doch auch anders regeln. Aber die Folge ist, dass in mir eine Hartherzigkeit entsteht. Und ein hartes Herz kann irgendwann, und dann wird es fatal, kann irgendwann nicht mehr hören. Und wenn ich nicht mehr hören kann, wächst alles andere auch. Der Hochmut verfestigt sich, die Bezüge und Beziehungen zu den anderen Lösungsstrategien, die ich habe, verfestigt sich und so weiter. Und am Ende kehre ich ihn auch nicht um. Wir sitzen also sozusagen in einer Falle, wo ich auf dem Thron sitze. Gott möchte natürlich was anderes, er möchte auf dem Thron sitzen. Aber das ist so das Ding, was Gott gerade mit seinem Volk durchgeht und durchgegangen ist über Jahrzehnte hinweg, dass er sagt, ich habe euch gerufen, ich habe euch eingeladen, ich habe euch gemahnt. Ich möchte, dass ihr nach meinen Worten lebt, weil ich will euch ja zum Segen sein und ihr sollt mir ein Segen sein. Aber sie wollen nicht, sie haben nicht gehört. Ja. So, wie kommen wir aus diesem Hamsterrad raus? Also wenn das jetzt, sage ich mal, noch so... ne? So ein Kreislauf ist, und wie so ein Teufelskreis, und habe ich gedacht, Teufelskreis, kein Kreis, ist ja ein Fünfeck. Ja, ne, genau. Mache ich mal ein Hamsterrad raus, dann kann der Hamster da wenigstens ein bisschen besser drin rumtoben. Wie kommen wir aus diesem Hamsterrad raus? Zu sagen, du musst Buße tun, super. Du musst dich ganz auf Gott werfen, super. Das sind alles für mich 1000-Markscheine, mit der man in der U-Bahn nicht fahren kann. Ich möchte gerne helfen zu sagen, wie fängt denn sowas an? Gott im Gebet aufsuchen. In unserem Text nochmal, den ich parallel auch nochmal habe mitlaufen lassen, vorhin Hebräer 12, heißt es, darum richtet die erschlafften Hände und die gelähmten Knie auf und macht gerade Bahn für eure Füße, damit das Lahme nicht abirre, sondern vielmehr geheilt werde. Die Situation ist, hier sind Leute lahm geworden, lahm im Beten, lahm in der Nachfolge. Sie gehen nicht mehr. Ja, und weil sie nicht mehr gehen, sind sie untrainiert. Sie beten nicht mehr. Sie heben die Hände nicht zum Gebet und sie falten die Hände nicht zum Gebet. Sie sind schlaff. Was ist die Empfehlung Gottes? Wie kann man das ändern? Und Gott sagt ja, fang wieder an zu beten. Ja, ich bete ja nicht mehr. Ja, eben, fang wieder an zu beten. Richtet die erschlafften Hände und die gelähmten Knie auf und geht, trainiert euch. Das ist die Heilungsansage. Gott im Gebet aufsuchen. Ich will das noch ein klein wenig weiter runterbrechen. Gott im Gebet aufsuchen kann bedeuten, ich habe schon lange nicht mehr mit ihm gesprochen, ich weiß fast gar nicht mehr, wie das geht. Oder ich habe ein schlechtes Gewissen, ich möchte eigentlich so, wie ich gerade unterwegs bin, ich möchte so nicht mit ihm irgendwie ins Gespräch kommen. Was kann ich machen? Nun, Gott im Gebet suchen heißt ja nicht, dass ich wieder in leuchtendem Hochdeutsch, in leuchtender Prosa bete, dass ich sage, also das hätte man nun auch wirklich fast als Gedicht oder Liedtext veröffentlichen können. Vielleicht beginne ich damit, dass ich schreie, dass ich rufe, Gott, ich will wieder mit dir reden, ich weiß aber nicht wie, hilf mir. Amen. Gehört auch ohne Amen, aber dass ich einfach das sage, wo ich gerade bin. Ich will raus aus dem Hamsterrad, aber ich weiß nicht wie, hilf mir. Gott im Gebet suchen bedeutet, zur Sprache bringen, wo ich gerade stehe. Ich bin so innerlich zerrissen, ich würde gerne weitergehen, aber ich will dich nicht verlieren. Hilf mir. Ich will bei dir bleiben. Vielleicht bin ich ja schon in der Situation, dass ich sagen muss, oh, mein Herz ist schon ganz schön abgekocht. Mein lieber Herr Gesangverein. Wir kennen uns ja so ein bisschen selber, können sagen, war nur ein kleiner Neben, ne, bin nur einmal daneben getreten, oder ob man sagt, na, mein lieber Mann, nicht, na? Herr, mein Herz ist hart geworden, mach es weich. Schenk mir ein neues Herz. Ein weiches Herz. Amen. Gott wird hören. Gott wird hören. Wir müssen zu diesem ersten Schritt, überhaupt wieder ins Gespräch mit ihm zu kommen, nicht sozusagen den fertigen Entwurf einer kompletten Buße ausformuliert und wasserdicht vor ihm hinlegen. Ganz ehrlich, das würde er auch gar nicht annehmen. Das würde er auch wahrscheinlich nicht glauben. Gott im Gebet suchen, Teil 1. Teil 2. Wie kommen wir raus aus dem Hamsterrad? In der Beichte die Macht der Sünde brechen. Die Macht der Sünde, da wo wir lange unterwegs sind in einer falschen Haltung, die Macht der Sünde besteht in der Heimlichkeit. Weil ich heimlich in diesen Dingen unterwegs bin, weil wir nicht darüber reden, weil ich mit anderen nicht darüber rede, weil ich mit vertrauten Leuten nicht darüber rede, weil ich auch mit Gott nicht darüber rede, hat sich so eine Haltung eingeschlichen, in der ich alleine unterwegs bin, gut versteckt. Gott, es gibt so Texte, wo Gott fragt, ja, glaubst du eigentlich, ich sehe dich nicht? Doch, Gott sieht mich, ich weiß das. Aber irgendwie ist es, man ist da so drin. Wie kommt man da raus? Dieser Schritt wird ein Schritt sein, der hilft, aus dem Hamsterrad rauszukommen. Ich glaube, das ist ja auch Wesentliches. Man muss jemanden finden in der Beichte, die Macht der Sünde brechen. Das heißt, ich gehe zu jemandem hin, wir haben nicht diese klassische organisierte Beichtstuhlform, wie in anderen Kirchen eventuell, aber ich gehe zu jemandem hin und rede mit ihm über das, was mich ausmacht. Ich stelle mich der peinlichen Situation freiwillig, die Dinge offen zu legen, die mich innerlich belasten, die Sünde sind. Achtet darauf, dass nicht jemand an der Gnade Gottes Mangel leidet. Das bedeutet, ich muss mich selber in die Gnade Gottes tragen. Ich muss selber mich dahin bringen, wo die Gnade ist, damit Bitterkeit nicht wächst. In der Beichte die Macht der Sünde brechen. Das ist das Zweite. Und das Dritte, wir kommen aus dem Hamsterrad heraus, indem wir Gottes Wort wieder zum Leitfaden erheben, sich wieder wie ein Gürtel an Gottes Hüfte schmiegen, Gott anhangen. Ich hatte ja vorhin gesagt, es gibt ein zweites Deutewort oder ein zweites erweitertes Deutewort, das ist das. Das Wort im Jeremia, wo es dann am Ende heißt, ich wollte eigentlich, dass ihr euch an mich schmiegt, ja, wie ein Gürtel. Ich wollte, dass ihr mir Ruhm gebt, so wie ich euch Ruhm gebe. Ihr solltet mein Ruhm sein. Also eine Beziehungsbestimmung zwischen mir und Gott. Nicht nur das Gerichtswort, ich mache euch zu dem Gürtel, sondern ihr solltet eigentlich anders sein. Der Apostel Paulus schreibt an die Korinther: Als Mitarbeiter aber ermahnen wir euch, dass ihr die Gnade Gottes nicht vergeblich empfangt. Denn er spricht: Zur willkommenen Zeit habe ich dich erhört, am Tag des Heils habe ich dir geholfen. Siehe, jetzt ist die hochwillkommene Zeit, siehe, jetzt ist der Tag des Heils. Die Umkehr kann jederzeit beginnen. Gott unterstreicht an dieser Stelle: Es geht darum, dass ich wieder für dich die Orientierung werde. Es geht darum, dass du wieder, weil du dich sozusagen nach meinem Wort richtest, es ist, wie wenn ich dich annehme und anlege wie einen Gürtel. Du bist ganz nah bei mir. Du schmiegst dich an mir an und ich sozusagen, ich bin so nah an dich dran, ich halte dich, ich trage dich, ich fülle dich aus. Der Umkehrruf Gottes an uns kann uns helfen, dass ich für mich mal prüfe und frage, wo habe ich mich verlaufen? Wenn Gott mich so ruft, wenn Gott mich ähnlich wie das Volk ruft, kehr um, wenn Gott mich einlädt sozusagen, nicht weiter mich zu verlaufen, nicht zu verharren, nicht hart zu werden, nicht zu hören, nicht umzukehren, wenn Gott mich so ruft, und die Predigt ist ein Teil dieses Anrufs, dann habe ich für mich die Frage, mir zu stellen, wo habe ich mich verlaufen? Wo bin ich stehen geblieben? Wo bin ich abgeirrt von Gott, von der Nachfolge? Welche Dinge, welche Sünden sollte ich mit Gott klären? Für mich persönlich oder vielleicht im Gespräch mit einem anderen in der Seelsorge. Was kann mir helfen, an dieser Stelle nicht wieder in das alte Fahrwasser zu kommen? Es ist in unseren Kreisen nicht so üblich und geübt, dass wir so enge Beziehungen haben, dass wir einander gegenseitig fragen dürfen, wie geht's dir in deinem Glauben? Oder in der Erweckungsbewegung John Wesleys in England gab es, das Geheimnis von John Wesley in der Erweckungsbewegung in England war, dass in den Hauskreisen immer gefragt wurde, wie geht es dir und wo hast du gesündigt? Die haben das untereinander erzählt und miteinander bereinigt, sich miteinander in die Nähe der Gnade gebracht und an der Gnade sozusagen gehangen, dass sie Vergebung bekommen, dass sie neu anfangen, sich neu ausrichten. Das hat Gott gesegnet, gab eine Erweckung. Welche Dinge, welche Sünden sollte ich mit Gott klären? Es geht nicht darum, hier auf der Kanzel dein Herz aufzumachen, ich bin der größte Sünder unter euch allen, schaut mal, dann putze ich mir den Sünderheiligenschein oder keine Ahnung, oder darum geht es überhaupt nicht. Es geht nur darum, dass man die Macht der Sünde bricht, indem ich mit jemandem drüber rede, der mich auch dann wieder mal fragen darf, wie geht's dir da? Alles okay, bist noch in der Spur. Wie kann Umkehr für mich persönlich Gestalt gewinnen? Wo muss ich anfangen? Wenn ich das Gebet spreche und wenn ich mit jemandem sozusagen reden will, habe ich jemanden vor Augen, zu dem ich mich bewegen könnte, der mir vertrauensvoll genug ist, weit genug von mir, aber auch weg ist. Nicht so, ja, der für mich Seelsorger, Beichtmutter, Beichtvater werden könnte, dem ich sagen könnte, schau, das ist mein Herz. Ich mag es selber nicht, aber ich muss es vor Gott bringen, damit er mich reinwäscht. Dass da, wo Sünde war, das wieder... Ja, dass ich weiß und reingewaschen werde vom Blut Christi. Wie könnte eine Umkehr für uns als Gruppen oder als Gruppe, als Gemeinde aussehen? Welche Themen müssten vor Gott zur Sprache kommen? Ich nenne das nur noch einfach mal, auch im Hinblick auf beispielsweise den Buß- und Bettag. Gibt es auch Dinge manchmal so, nicht nur im Persönlichen, sondern gibt es auch manchmal so Themen, wo man sagen muss, als Gemeinde haben wir dort, ja, ist nie wirklich drüber geredet worden. Da sind wir auch aneinander schuldig geworden. Ist nichts in Planung, braucht ihr keine Angst haben. Ich will es nur mal ansprechen, auch den Horizont mitzunehmen. Dass Gott auch, wie wir in den Sendschreiben, in Bezug auf Gemeinden denkt. Gott denkt auch als Gruppe für die Gruppe. Schluss, letzte Folie. Ende der Predigt. Als Pastor, als Mitarbeiter ermahnen wir auch, wir uns, ich euch, wir uns, dass wir die Gnade Gottes nicht vergeblich empfangen. Denn er spricht: Zur willkommenen Zeit habe ich dich erhört, am Tag des Heils habe ich dir geholfen. Letzte Woche hatte ich schon mal die Folie gehabt, wir kennen die Gnadenerfahrung. Das Volk hatte erlebt und konnte berichten, dass wenn man umkehrt, Gott vergibt und Gott neuen Anfang schenkt. Sie hatten es erfahren, sie hatten es erlebt, wir auch. Siehe, jetzt ist die hochwillkommene Zeit, siehe, jetzt ist der Tag des Heils. Ich wünsche dir, ich wünsche mir, ich wünsche uns, dass wir das vielleicht so hören, dass wir uns ernst nehmen und sagen, ich fange das erste Gebet mal so an, Herr, ich weiß, ich muss umkehren. Es gibt auch Geschwister unter uns, das will ich nicht verhehlen, die so mit dem Herrn unterwegs sind, die brauchen den Tag, jetzt diesen Moment heute so nicht. Ja. Ich absolutiere das jetzt nicht, dass jeder so eine ganz schlimme Gemeinde sind. Aber ich möchte den Text weitergeben und einfach so anbieten für die, die an einer Stelle stehen, wo sie merken, da bin ich verlaufen. Da sitze ich fest, da komme ich nicht raus, da komme ich nicht weiter. Meine Gebete kommen noch nicht mal über den Kühlschrank raus, geschweige denn bis zur Decke. Ich habe aufgehört zu beten, weil mir das sowieso alles Humpe ist. Ich weiß nicht wozu und wofür, ich höre eh nichts. Es gibt so viele heimliche Argumente in uns, die uns so sprachlos gemacht haben und dafür gesorgt haben, dass wir festsitzen. Vielleicht ist heute der Tag, ist hier der Tag, ist hier die Stunde, wo du rufst und betest, Herr, ich weiß nicht wie, aber ich will zurück zu dir. Ich weiß nicht wie, aber wir müssen reden. Hilf mir dabei. Ich weiß nicht wie, aber bitte schenk mir neu die Fähigkeit, dich zu hören. Mach mein Herz weich. Hilf mir, dass ich nicht die Gnade versäume, die du mir anbietest. Gib mich nicht dem Gericht preis. Das Gericht im neutestamentlichen Sinn ist, dass Gott seine Gnade einfach nur bei sich behält und uns in die Irre laufen lässt, wie wir es wollen. Wir fahren sowas wie vor die Wand und unser Leben an die Wand. Da braucht Gott nicht mehr richten. Das haben wir schon gesagt. Wer mir nicht folgt, wer nicht hört, wer meiner Erlösung, meinem Angebot in Jesus Christus nicht folgt, so haben wir es im Johannes gelesen, ist schon gerichtet. Er ist aus der Gnade raus. Er ist aus der Gnade rausgetreten, nicht rausgetreten worden, sondern er ist rausgetreten. Heute ist die Zeit, du kannst heute anfangen, den ersten Schritt zu sagen und zu beten. Herr, hilf mir. Wir müssen reden. Ich muss raus aus der Ecke, wo ich bin. Ich muss neu hören. Hilf mir dazu. Und ich glaube, wenn ihr so betet, wird im himmlischen Radio der Beitrag laut gestellt. Und die Engel fangen an zu jubeln. Dass einer umkehrt, dass einer stehen bleibt, hört und sagt, ich will nicht mehr in die falsche Richtung weiterlaufen. Hilf mir zurück. Dazu gibt Gott uns Gnade, das Angebot macht er uns. Amen.